886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Ein Fixpunkt hier auf 88.6 in der Früh um kurz nach 8:30 blättern wir die Zeitungen durch und plaudern über die Themen des Tages beim 88.6 Zeitungscheck. Gute Seiten, schlechte Seiten. Und da legen wir heute los mit einem Thema. Bei mir zumindest war gestern auf Social Media ganz viel von Haien zu sehen.
Bei mir auch. Überall waren die brasilianischen Haie zu sehen, die offenbar schwer auf Coke sind. Standard hat das gestern schon getitelt. Positiv getestet, brasilianische Haie sind schwer auf Koks. Es gab jetzt in der Vergangenheit immer wieder Berichte über Haie, die so ein bisschen ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt haben. Ja, beispielsweise sind sie um ein scheinbar imaginäres Objekt herumgekreist oder sie sind irgendwie sehr verrückt herumgewankt im Wasser und interessante Schwimmbewegungen gemacht. Und weil sich diese Berichte über dieses seltsame Verhalten auf Beobachtungen auf die Küsten Floridas und Brasiliens konzentriert haben, ist angenommen worden, dass da Kokain im Spiel ist, weil, naja, dort sind halt viele Drogenschmuggler unterwegs und dabei gelangt halt immer wieder so ein Kokspaket auch ins Meer. Die werden entweder abgeworfen, um der Verfolgung durch die Behörden zu entgehen, oder sie gehen verloren oder teilweise kommen sie auch durch das Urin ins Wasser. So, und jetzt wurden da Verhaltensexperimente gemacht, zum Beispiel, dass da zum Beispiel Fake-Drogenpakete und Fake-Schwäne herumtreiben gelassen worden sind. Und tatsächlich haben dann viele Haie die Schwäne ignoriert und haben sich direkt an die Drogenpakete gemacht. Ui. Haie haben es sogar aufgebissen. Also das hat schon so ein bisschen einen Hinweis darauf, dass da vielleicht erstens das erkannt wurde und zweitens vielleicht sogar, dass da eine kleine Abhängigkeit besteht. Und jetzt wurden zum ersten Mal in brasilianischen Küstengewässern auch wirklich die Haie selbst untersucht. Und zwar sogenannte, das ist kein Scherz, Scharfnasenhaie. Ja, die heißen wirklich so. Das sind keine ehemaligen Politiker, die sich in irgendwelchen Villen auf Ibiza herumtreiben. Das ist eine Haispezies, die ihr ganzes Leben in Küstengewässern verbringt und deswegen auch gut für diese Untersuchungen, weil sie eben genau in diesen Küstengewässern leben, wo das Kokain am ehesten ins Wasser gelangt. Und ja, die waren wirklich alle voll auf Koks. Alle 13 Haie, die da untersucht wurden, hatten Kokain in der Leber und auch im Muskelgewebe und zwar in einer Konzentration, die 100-mal höher war als alles, was bisher in anderen Meeresbewohnern gefunden wurde.
Ja,
also die sind wirklich marschiert. Was das jetzt genau für die Tiere bedeutet, ist noch unklar. Es gibt zugegebenermaßen nicht sehr viele Studien, die sich bis jetzt mit den Folgen Kokain für wildlebende Tiere auseinandergesetzt
haben. Wieso auch eigentlich?
Warum auch, ja. Aber alle Studien, die das bis jetzt getan haben, haben fast durchwegs wenig überraschend negative Folgen für diese Tiere feststellen können. Ich meine, es ist ja auch für die Menschen nicht gesund. Warum soll es bei Haien anders sein?
Ja.
Ja, also das wird jetzt dann noch weiter untersucht. Aktuell kann man noch nicht genau sagen, was da tatsächlich die anatomischen und auch natürlich verhaltenstechnischen Folgen sind für diese Haie.
Also auch wenn es jetzt eigentlich lustig klingt, ist es das natürlich nicht, sondern schon ernst, weil man weiß es halt nicht. Und ja, also eben, es wird jetzt weiter untersucht, welche Auswirkungen das auf die Tiere hat, aber ist ja eigentlich nicht gut.
Natürlich. Ja, und es zeigt halt auch, wie absurd der Kokainhandel in diesen Gegenden schon ist. Also mit was für einer Konzentration da auch, dass Kokain schon teilweise im Wasser landet, dass da überhaupt diese Haie da so
da überhaupt die Möglichkeit haben, dran zu kommen.
In so einer Konzentration, ja.
Ich finde auch, dass diese Abhängigkeit nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren offensichtlich so schnell und so massiv
sich dann auch auswirkt.
Ja.
Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht und was da rauskommen wird, wenn ich ehrlich bin. Gut, ich schaue auch zu Tieren, allerdings im Inland. News.af.at schreibt, mildes Frühjahr bringt starkes Wespenjahr. Fairerweise, darüber haben wir eh auch schon im Frühling geredet, dass viele Experten sagen, es wird wahrscheinlich ein ziemlich arges Wespen- und Hornissenjahr, weil es eben so ein milder Frühling war in Österreich. Und dadurch können sich halt eben Insekten wie Wespen und Hornissen heuer besonders gut entwickeln und vermehren. Das merken zum Beispiel die Feuerwehren in Niederösterreich besonders stark. Um die geht es da speziell in diesem Artikel. Von 1. Juli bis 18. Juli, also in nur 2,5 Wochen, gab es in Niederösterreich bereits 561 Insekteneinsätze im Vergleich zum vorigen Jahr 445. Also schon wesentlich mehr als 100 Insekteneinsätze mehr. Was ist das zum Beispiel? Ein Entfernen von einem Wespennest auf einem Kinderspielplatz, weil die Feuerwehr, die kommt natürlich nur, wenn Gefahr im Verzug ist. Also wenn das jetzt so bei euch am Dach ein Wespennest ist, dann braucht man muss man einen Schädlingsbekämpfer rufen. Ja. Feuerwehr kommt eben nur bei Gefahrenverzug.
Und selbst zahlen, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also wie gesagt, zum Beispiel im Kinderspielplatz oder so ist dann ein anderes Thema. Aber noch ärger, also wenn nur solche Fälle zählen, sind 561 Insekteneinsätze in knapp 2,5 Wochen schon sehr, sehr viel in Niederösterreich.
Wahnsinn,
also ist schon eine arge Zahl. Aber eben auch Schädlingsbekämpfer verzeichnen da wesentlich mehr Aufträge als normal und sonst. Da wurde im Artikel eben zum Beispiel auch ein Experte, ein Fachmann befragt. Und finde ich ganz spannend, der erzählt da ein bisschen so, wie er versucht oder wie die Branche da eben generell versucht, Wespen- und Hornissennester umzusiedeln, nämlich lebend, wenn es geht. Da werden die Tiere in einen Transportbehälter abgesaugt aus diesem Nest. Das Nest wird dann abgetrennt und eben bis zur Umsiedlungsstelle transportiert und dort werden dann die Tiere wieder reingelassen. Geht natürlich auch nicht immer, aber wenn es möglich ist, versuchen die natürlich schon, die Tiere da leben zu lassen. Auch spannend, ganz, ganz, ganz wichtig, natürlich eigenhändig sollte man ein Wespennest auf keinen Fall entfernen, nicht in die Nähe und auch gar nicht versuchen, da irgendwie selber herumzufummeln oder das irgendwie abzutrennen.
Genau.
Ja, das kostet aber auf jeden Fall, da bitte das nur den Experten machen lassen.
Ich glaube, bei Hornissen darf man das auch gar nicht, oder? Ist da nicht irgendwas auch noch mit geschützt oder sowas?
Hornissen sind geschützt, ja.
Hände auf jeden Fall von diesen Tieren lassen und da den Experten holen. Und auch wenn sie stellenweise natürlich nervig sind, wenn man jetzt gemütlich im Garten zusammensitzt bei der Grillerei, es ist schon auch wichtig zu erwähnen, grundsätzlich sind ja Wespen und Hornissen wichtig für unser Ökosystem und spielen da eine wichtige Rolle. Sie sind natürlich bestäuber. Andererseits gelten sie auch, das finde ich sehr schön formuliert da im Artikel, als Gesundheitspolizei im Garten, weil sie ja auch Aas fressen. Außerdem halten sie uns die Gelsen vom Hals, also das ist ja auch schön. Und dann gibt es auch noch ein paar Infos zum richtigen Umgang mit Wespen. Ich meine, auch das natürlich nichts Neues, aber es schadet ja nicht, wenn man es mal wieder hört. Wie gesagt, gerade jetzt im Sommer betrifft uns das ja doch sehr. Also bitte nicht verscheuchen, nicht herumfuchteln, darauf werden sie nämlich sehr aggressiv. Auch wegpusten macht Wespen aggressiv. Also wenn man irgendwie versucht, die da mit Luft zu verscheuchen, das mögen sie gar nicht. Auch Nester selbst ausräuchern sollte man lassen. Also schon sowieso nicht abnehmen oder abtrennen, aber auch ausräuchern, obwohl man das oft als Tipp im Internet findet, sollte man bitte nicht machen, weil diese Wespensprays hochentzündlich sind. Mhm. Vor allem außerdem natürlich auch schädlich, wenn man zu viel einatmet, aber prinzipiell auch sehr entzündlich. Und wenn man da mit einem Feuerzeug oder so nach einem Wespennest sucht, wird da als Beispiel genannt im Dachboden, dann kann man da schnell mal eine Wohnung in Brand stecken und das ist tatsächlich auch oft schon passiert.
Das
also
muss nicht
auch
sein,
das bitte nicht machen. Auch Wespenfallen, die man so jetzt kaufen kann im Geschäft, sind nicht so gut anscheinend laut Studien oder Beobachtern. Nur circa 20% der in Wespenfallen ertrunkenen Insekten sind auch wirklich Wespen. Das meiste, 80% circa, sind Nützlinge wie Bienen oder Falter.
Ja,
und das ist halt ja auch nicht gut, weil auch die sind natürlich wichtig fürs Ökosystem. Eine gute Sache zum Schluss. Attrappen und mit Futter austricksen. Das dürfte halt ganz gut funktionieren. Also wenn man weiß, am Sonntag hat man Grillerei im Garten, dann hilft es, wenn man schon ein paar Tage davor zuckerhaltige Lebensmittel wie Weintrauben oder Fallobst dort hinlegt in ein Eck, dann gewöhnen sich die Wespen daran, dass sie dort was kriegen und werden dann auch bei der Grillerei eher in diesem Gebiet bleiben und nicht zu euch zum Tisch kommen. Das zumindest so in der Theorie. Und auch der Geruch von Zitronen und Nelken funktioniert da ganz gut. Ich persönlich habe mal vor ein paar Jahren so eine Kaffeefalle, so eine brennende Kaffeepulverfalle, also Falle probiert, nicht Falle, sondern das verscheucht auch der Geruch von brennendem Kaffee, angeblich Wespen.
Wie hat es funktioniert?
Hat mäßig funktioniert. Sehr mäßig. Vor allem dieser orge Geruch, der ist nur ganz kurz.
Mhm.
Also okay, du zündest das Kaffeepulver an, abgesehen davon, dass das natürlich auch nicht wirklich gescheit ist.
nicht zünden, bitte.
Hat nicht lang funktioniert. Also auch das kann man, glaube ich, lassen. Also, da ist besser mit dem Obst eben. Das ist auch nicht gefährlich.
Don't try this at
Nein,
home.
Ist auch einfacher und ungefährlicher, irgendwo Weintrauben auszulegen und zu hoffen, dass sich die Wespen dort drauf fokussieren. Ja, so viel zu den Wespen. Sarah, du hast da auch noch was anderes, schaust auch ins Nest, aber nicht ins Wespennest.
Wir gehen indoor zum guten alten Homeoffice, das ja spätestens seit der Corona-Pandemie immer beliebter geworden ist, auch in den Betrieben, wo es geheißen hat, nein, bei uns geht Homeoffice auf gar keinen Fall, ist es dann plötzlich doch gegangen und mittlerweile ein fixer Bestandteil der Arbeitswelt in vielen Betrieben. Und da hätte ich einen Artikel auch auf der Standard.at, war auch ein Beitrag in der Zeit im Bild. Homeoffice könnte bei der Stellenbesetzung helfen, doch das Angebot bleibt überschaubar. Es ist eben, wie gesagt, mittlerweile eigentlich fast schon normal. Trotzdem aber ist es nicht garantiert, dass man heute als Arbeitssuchender auch eine Stelle mit Homeoffice-Option findet. Da hat die Jobplattform karriere.at eine kleine Umfrage gestartet und da ist eben rausgekommen, dass nur 17% aller Stellen eine Homeoffice-Möglichkeit anbieten. Für gut die Hälfte, also 50% der Jobsuchenden, ist es aber schon mittlerweile eine Grundvoraussetzung geworden, dass es diese Möglichkeit gibt. Und spannend daran finde ich auch, dass natürlich man muss auch unterscheiden, in welcher Branche ist man. Mhm. Branchen, in denen es einfacher umzusetzen wäre, wie zum Beispiel im IT-Bereich, im Marketing oder im Beratungswesen, wird hier aufgezählt. Auch da ist das Angebot ausbaufähig. In anderen Branchen wie Gastro oder auch Tourismus oder natürlich in der Produktion eh klar, dass da das Angebot niedriger ist, weil es dort halt auch relativ schwer umzusetzen ist.
Der Kellner kann nicht wirklich Homeoffice machen.
Wie soll das funktionieren? Ist ja auch bei uns im Studio. Wie sollen wir Homeoffice machen?
Genau.
Aspekte aus Arbeitnehmersicht: besonders geschätzt wird die Flexibilität, die durchs Homeoffice entsteht, aber dadurch auch wieder ein Grund aus Arbeitgebersicht, wieso das Angebot noch überschaubar ist, das fehlende Vertrauen. Mhm. Weil halt zu Hause noch schwerer kontrolliert werden kann, was wirklich gemacht wird. Muss ich aber auch sagen, fairerweise, im Büro wird der Chef auch nicht ständig hinter mir sitzen und schauen, was ich mache.
Das stimmt.
Theoretisch.
Ja.
Aber generell hat Homeoffice schon eine sehr positive Auswirkung, sowohl für Arbeitnehmerinnen und Nehmer als auch Arbeitgeberinnen und Geber. Produktivität ist leicht nach oben gegangen, das zeigt eine Langzeitstudie, und es können auch so mehr Arbeitskräfte mobilisiert werden, punkto Anfahrtswege oder auch zu Hause bessere Möglichkeit, um Angehörige zu betreuen.
Ich glaube, dass das immer wichtig wird in gewissen Branchen, aber wie du richtig gesagt hast, ist halt, in manchen Branchen geht's halt einfach nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, also ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der arbeitet in einer Firma, die hätte gar nicht genug Plätze, wenn alle jeden Tag da wären.
Ja, also auch das stimmt.
Das ist einfach darauf ausgelegt, dass ein paar
immer ein paar im Homeoffice sind.
Ja. Also die hätten gar nicht genug Platz.
Genau. Mhm. Und nur weil es die Möglichkeit gibt, heißt es auch nicht, dass es jeder nutzen muss. Also alle, die gerne ins Büro fahren, weil sie sagen, da bin ich produktiver, natürlich bitte gerne, aber dass es die Möglichkeit gibt generell, da eben noch ausbaufähig, das Angebot.
Ich vergönne es auf jeden Fall jedem und jeder, der die Möglichkeit hat, weil kann schon auch praktisch sein.
Im Endeffekt geht es ja darum, dass die Arbeit gemacht wird.
Genau. So ist es.
Und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der in der Arbeit sitzt und die Arbeit trotzdem nicht macht. Also das ist 86 Zeitungscheck. Gute Seiten, schlechte Seiten, allen Folgen zum Nachhören bei uns auf Radio
886. Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!